Ich hasse es und doch ist es bewiesen, kalt duschen ist gesund. Kalt zu duschen, das hat direkte Auswirkungen auf unseren Körper und schon ein kurzer Schauer, ein kurzer Moment unter kaltem Wasser kann die Herzfrequenz, die Sauerstoffaufnahme und auch die allgemeine Wachsamkeit fördern. Und ja, eine kalte Dusche fördert auch die Durchblutung und hilft uns einfach, einen klaren Kopf zu bekommen. Ähnliches kann manchmal für das Wort Gottes gelten. Manchmal möchte das heilige Wort Gottes eine kalte Dusche für uns sein, die uns aufschrecken lässt, die uns aufmerksam und wachsam werden lässt. Wir befinden uns aktuell ja in Römer Kapitel 1, in einem Textabschnitt, der wie eine kalte Dusche für uns ist. Von Römer 1 ab Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20, wird Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen deutlich. Und ein Hauptanklagepunkt dabei ist, dass Gott uns gleichgültig ist. Gott ist uns gleichgültig. Vor 2 Wochen haben wir da bereits festgestellt, Gott ist zornig auf die Menschen, weil die Menschen zwar Gott erkennen, ihn aber nicht anerkennen. Und auch letzte Woche wurde deutlich, wir Menschen vertauschen die Wahrheit mit der Lüge. Wir beten die Geschöpfe an, anstelle des Schöpfers. Gott ist uns gleichgültig geworden. Und heute werden wir 3 weitreichende Auswirkungen kennenlernen. Was passiert, weil Gott uns gleichgültig ist? Weil Gott uns gleichgültig ist, das ist das Thema des heutigen Abschnitts. Lasst uns mal gemeinsam die Verse, also Kapitel 1, die Verse 28 bis 32 lesen. Schlag gerne deine Bibel auf. Römer 1, die Verse 28 bis 32. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben, in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit. Voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht. Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Ich bete mit uns. Mein Herr, wir haben auf dein heiliges Wort gerade eben gehört und ich bitte dich darum, dass es uns jetzt gelingt, uns unter dieses Wort zu demütigen. Herr, dass wir bereit sind für das, was du uns sagen möchtest, auch wenn es uns erstmal erschrickt wie eine kalte Dusche. Herr, du meinst es gut mit uns. Dein Wort hilft uns, dir wohlgefällig zu leben und dich zu ehren, so wie es dir gebührt. Amen. Ja, der Text, den wir gerade gelesen haben, der ist, kann man sagen, eine Studie über die Menschheit. Von Natur aus ist Gott dem Menschen gleichgültig. Und das sieht man hier in 3 Auswirkungen. Erstens, wir sind uns selbst überlassen. Das ist eine Folge davon, dass Gott uns gleichgültig geworden ist. Und zweitens, wir sind zu allem Bösen fähig. Und drittens, wir rebellieren bis zum bitteren Tod. Und ich denke, Gottes Absicht mit diesem Text ist es, auf heilsame Art und Weise, wie so eine kalte Dusche, mit der eigenen Sündhaftigkeit konfrontiert zu werden und zu erkennen, wer man selbst eigentlich ist. Mein Wunsch für diese Predigt ist, dass wir einen klaren Kopf bekommen, dass wir neu herausgefordert werden, zu überlegen, für wen wir eigentlich leben wollen. Zu unserer eigenen Ehre oder zur Ehre Gottes? Und Gottes Wort macht, wie gesagt, deutlich, dass wir von Natur aus unsere eigene Ehre suchen. Und deshalb, weil Gott uns gleichgültig ist, sind wir uns selbst überlassen. Das ist der erste Punkt. Ich lese noch einmal den Vers 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Ja, Römer 1 macht deutlich, dass wir Menschen Gott in der Schöpfung wahrnehmen und erkennen können. Gott offenbart sich uns in der Schöpfung. Und zwar mit einer solchen Klarheit, dass Paulus in Vers 20 sagen kann, dass wir keine Entschuldigung haben, Gott nicht wahrnehmen zu können. Doch die Menschen, die weigern sich, Gott zu erkennen. Also Gott zu erkennen bedeutet, ihn ernsthaft in Betracht zu ziehen. Gott in dem Sinne zu kennen, dass man ihn anerkennt, mit ihm rechnet, ihn in den praktischen Angelegenheiten seines Lebens auch berücksichtigt, so als gäbe es ihn auch tatsächlich. Aber nein, die Menschen halten es nicht für richtig oder haben es verworfen, Gott diese Ehre zu geben. Der Mensch hat sich entschieden. Die Schuld für einen solchen Unglauben, die kann man nicht bei jemand anderen suchen, die liegt ganz allein bei uns selbst. Gott nicht als den anzuerkennen, der er ist, das ist die Ursünde des Menschen. Schon von Beginn an wollten wir zwar die Gaben des Schöpfers haben, aber nicht den Schöpfer selber. Gott als den Geber der Gaben lehnen wir ab. Und wir merken es, wir leben in einer gefallenen Welt, die die Sünde viel mehr liebt als den guten Schöpfergott. Und diese rechtmäßige Konsequenz darauf, die lesen wir in dem zweiten Teil des Verses, nämlich Gott hat die Menschen ihre verkehrten Gesinnung dahingegeben. Hier wird ein Wortspiel deutlich, was in der Luther-Übersetzung nicht ganz so klar herauskommt. Die Schlachter macht das. Am Anfang gibt es diese Formulierung, wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, so hat Gott sie dahingegeben in unwürdiger Gesinnung. Also Paulus stellt diese Würdigung gegenüber. Also zum einen wir Menschen, die wir Gott nicht würdigen, so auch Gott, der uns hingibt in einer unwürdigen Gesinnung, so wie es uns beliebt ist und so wie es uns auch, ja, so wie wir es auch verdienen. Zum dritten Mal beschreibt Paulus hier die Antwort Gottes auf die Ablehnung der Menschen mit den Worten, Gott hat sie dahingegeben. Wir haben das schon mal in Vers 24, in Vers 26 und jetzt auch hier gelesen. Und das deutet auf ein wirklich absichtliches Handeln Gottes hin. Das passiert nicht so nebenher, sondern das ist im Sinne davon zu verstehen, Gott verhindert hier nicht. Er hält seine Hilfe zurück, die allein verhindern könnte. Gottes Gericht und Strafe, das ist absolut fair. Er überlässt uns einfach uns selber. Er hat uns in einem verkehrten und unbrauchbaren Geist überlassen, heißt es hier. Ein von Gott verlassener und verworfener Geist, der nicht fähig ist, Gott zu ehren. Und so irren wir umher. Und die Folge ist, und das lesen wir hier, dass wir Dinge tun, die nicht richtig sind, also unangemessen und im Gegensatz zu Gott stehen. Gott erlaubt uns Menschen, unsere eigenen Wege zu gehen, damit wir daraus lernen, die Sinnlosigkeit eines solchen gottfernen Lebens zu erkennen und zu hassen. C.S. Lewis hat dazu geschrieben, die Verlorenen genießen für immer die schreckliche Freiheit, die sie gefordert haben und sind daher sich selbst versklavt. Vielleicht sitzt du heute hier als jemand, der Jesus noch nicht nachfolgt und sich selbst überlassen ist. Tief in dir weißt du, dass es einen Gott gibt, dem du Rechenschaft schuldig bist. Du erkennst ihn, aber du erkennst ihn nicht an. Ich möchte dir zurufen, sei kein Narr. Sei nicht so hochmütig und stolz zu denken, dass du als Geschöpf deinem Schöpfer keine Ehre erweisen müsstest. Wer bist du, dass du meinst, Gott überlegen zu sein? Kehre um, tu Buße. Bitte Gott um Vergebung für dein respektloses Verhalten ihm gegenüber. Er wird dir sehr gerne vergeben. Vertraue dich ihm an. Er ist der ewig mächtige Herrscher, aber auch der barmherzige Vater. Glaube seinem Wort und folge ihm nach. Und liebe Geschwister, lass uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt ausrichten. Verfall nicht der schlechten Gewohnheit, Gott zu ignorieren, ihn im Alltag links liegen zu lassen. Erkenne, dass er Gott ist, indem du ihn im Gebet ehrst und dankst, indem du sein Wort liest und auch weitergibst und indem du seinem Wort folgst und ihm gehorsam bist und anderen dadurch auch ein Vorbild bist. Vertraue deinem himmlischen Vater. Ehre Gott, indem er sichtbar der Herr deines Lebens ist. Erkenne die Menschen um dich herum, dass du für ihn lebst. Wir haben gesehen, wenn wir Gott nicht ehren, sind wir uns selbst überlassen. Und das bedeutet, dass wir letzten Endes zu allem Bösen fähig sind. Das ist unser zweiter Punkt. Wir sind zu allem Bösen fähig. Ich lese jetzt nicht noch einmal die Verse 29 bis 31, aber ihr habt gemerkt, das ist eine lange, lange Liste an bösen Eigenschaften der Menschen. Eine sogenannte Lasterliste. Da finden wir einige im Neuen Testament, unter anderem 1. Korinther, Galaterbrief oder auch Kolosserbrief. Aber das hier ist eine der längsten mit 21 Aufzählungen. Und bei solchen Lasterlisten, die waren auch in der griechischen und auch jüdischen Kultur ganz üblich, geht es gar nicht so sehr um die Strukturierung des Inhalts. Also man sucht vergeblich nach irgendwie einem Muster, sondern es ging vielmehr um rhetorische Schlagkraft, um Dinge aneinander zu reihen, die miteinander einfach sich reimen zum Beispiel oder die einfach ja, Synonyme bilden. Deswegen findet man hier einiges, was auch Bedeutungsüberschnitte hat. Und trotz der Länge und Auswahl der Laster ist das nur eine Auswahl von unserer Sündhaftigkeit. Wir erhalten hier von Paulus eine Einsicht in die Verderbtheit des Menschen, in die Verderbtheit unseres Herzens. Er seziert unser Herz, er schneidet es auf, er faltet es auf und zeigt uns, er hält uns den Spiegel vor, was eigentlich in uns vor sich geht. Und er leitet hier die Reihen an Eigenschaften ein mit erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Und das könnte man immer wieder wiederholen. Erfüllt mit aller Bosheit und so weiter. Später dann auch voll von Habgier. Wir Menschen, wir sind wahrlich zu allem Übel fähig. Und dafür brauchen wir nur in die Welt schauen. Wir wissen es. Der Mensch ist von Natur aus gut. Dieser Satz, das ist eine der größten Lügen der Welt. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und die Bibel macht deutlich, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Der Mensch, der ist von Natur aus verdorben. Es gibt keine Ausreden für unser ungerechtes Verhalten. Nicht unsere Umstände oder unsere Umwelt ist schuld daran, wenn Menschen sich irgendwie fehlverhalten. Nein, wir selbst sind verantwortlich dafür, für unser Verhalten. Unser Herz, das ist böse von klein auf. Unsere Gesellschaft, die ist geprägt vom Bösen und jeder von uns ist Teil davon. Nicht jeder begeht einen Mord oder einen Raub, das ist klar. Aber wer sich selbst mal ehrlich hinterfragt und diese Liste durchgeht, der wird in diesem Text einige Beispiele finden, wo er sich selber wiederfindet. Unser menschliches Miteinander, das wird auch hier an der Auswahl der Eigenschaften deutlich, das ist richtig durchzogen von gestörten Beziehungen, von Machtspielchen, von Selbstverherrlichung, von Neid, von schlechten Reden über andere. Die Bibel, die will uns, der Menschheit, dir einen Spiegel vorhalten. Prüfe dich selbst, ob sie die Wahrheit sagt und es sich auch so verhält. Und auch wir Christen, wir müssen uns korrigieren lassen. Dieser Text, der ist ein ernster Appell an uns, halte dich fern von dem, was man nicht tun darf. Wir sollen Sünde ernst nehmen und sie nicht in unserem Leben tolerieren. Sünde ist keine Lappalie. Sünde zerstört Gottes gute Ordnung. Sünde richtet sich gegen Gott, richtet sich gegen Mitmenschen. Sünde ist eine Majestätsbeleidigung. Sünde verdient den Tod. In Galater 6, Vers 7 lesen wir, täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf den Geist sät, wird davon das ewige Leben ernten. Ja, es war bis ans Ende des Lebens, bis ans Ende unseres Lebens, werden wir diesen Kampf kämpfen, diesen Kampf gegen das Fleisch, diesen Kampf gegen die Sünde. Lass uns nicht müde werden. Identifiziere deine Sünde, bekenne sie vor Gott. Er vergibt sie dir gerne und reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Und die Gemeinde Gottes, die ist kein sündenfreier Raum. Es gibt keinen sündenfreien Raum in dieser Welt. Der Unterschied besteht einfach darin, wie wir mit unserer Sündhaftigkeit umgehen. Wir als Gemeinde Gottes, wir wissen um die zerstörerische Kraft und Macht der Sünde. Wir wissen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Wir wissen, dass Veränderung tatsächlich möglich ist. Und als Geschwister ist es unsere Aufgabe, einander zu begleiten auf diesem Weg, auf dieser Reise, auf diesem Kampf gegen das Fleisch. Ein Sünder hilft dem anderen Sünder. Wir dürfen gemeinsam nach dem Frieden jagen. Wir dürfen echte Vergebung erfahren und aussprechen. Die Gemeinde ist ein Ort, an dem Sünde ernst genommen wird, aber nicht mehr im Wege stehen muss. Sie stellt kein Hindernis mehr dar, weil Christus für sie bezahlt hat. Im Blick auf ihn, im Blick auf Christus dürfen Wunden heilen und echte Gemeinschaft ist möglich. Das ist das, was Gemeinde so einzigartig macht. Nicht, dass das hier ein sündloser Ort ist, sondern die Art und Weise, wie wir mit Sünde umgehen dürfen aufgrund von Christus. Ja, es ist wahr, wir sind zu allem Bösen fähig. Aber nicht nur das, wir verharren auch noch stur da drin. Wir rebellieren gegen Gott bis zum bitteren Ende. Das sehen wir in dem letzten Punkt. Wir rebellieren bis zum Tod. Ich lese noch einmal den Vers 32. Sie wissen, dass die, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Ja, die Menschen, die handeln so, obwohl sie wissen, dass sie nach Gottes Gesetz den Tod verdienen. Wissentlich gegen Gott. In diesem letzten Vers des Kapitels macht Paulus nochmal deutlich, welche Ausmaße die mutwillige Rebellion gegen Gott einnimmt. Wir rebellieren bis zum ewigen Tod. Und die Menschen, die wissen einfach genau, dass das, was sie tun, falsch ist und trotzdem tun sie es weiter. Ihr Gewissen, das verurteilt sie. Gewissen, das bedeutet Gottes Gerechtigkeit. Sein Maßstab ist für alle Menschen offenbar. Jeder Mensch verfügt über ein Gewissen, quasi so als Grundausstattung des Herzens. Das ist zwar unvollkommen und nie ein richtiger Maßstab, aber er reicht aus, um den Willen Gottes zu erahnen. Und intuitiv empfinden wir, dass wir gegenüber anderem, ja, dass wir gegenüber einem allmächtigen, allwissenden Gott verantwortlich sind. Und auch wenn wir dieses Wissen, also das Gewissen, unterdrücken können, es ist uns bewusst, dass dieser Gott eines Tages Rechenschaft fordert und eines Tages über uns und das, was wir getan haben, Gericht sitzen wird. Wir wissen, dass alle, die gegen Gott handeln, den Tod verdient haben. Gott hat von Anfang an im Garten Eden klar gemacht, wer gegen Gottes Gebote handelt, der muss sterben. Der Sündelohn ist der Tod. Und damit ist nicht der sofortige physische, irdische Tod gemeint, nein, der ewige Tod, das ewige Strafgericht Gottes. Doch dieses Wissen, das hindert die Menschen nicht daran, diese Sünde weiterhin zu tun. Es erzeugt weder Hass auf die Sünde, noch fördert es bei uns die Bereitschaft, sie zu bereuen. Nein, wir finden es sogar noch gut, wenn andere es genauso machen. So schreibt er hier, zudem finden die Menschen es auch noch gut, wenn andere es auch so machen. Die Menschen, die setzen sich über ihr eigenes Wissen hinweg. Und diese Perversion des verdorbenen Herzens, die wird hier auf die Spitze getrieben am Ende dieses ersten Kapitels und ganz deutlich. Nämlich, dass sie nicht nur selber fortfahren in dieser Sündhaftigkeit, genau diese Dinge zu tun, von denen sie ja wissen, dass sie das eigentlich nicht tun sollten. Nein, was noch viel, viel schlimmer ist, sie ermutigen andere aktiv darin, dasselbe zu tun. Murray, ein Theologe, der schreibt dazu, wir sind nicht nur darauf bedacht, uns selbst zu verdammen, sondern wir beglückwünschen auch andere dazu, Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie zur Verdammnis führen. Und so unterstützen wir das böse Verhalten, das Gott verurteilt hat. Und so leisten wir einen bewussten Beitrag zur Bildung einer öffentlichen Meinung, die gegen Gott gerichtet ist. Jeder von uns ist schuldig daran. Die Einheit, die wir eigentlich in Christus haben sollten, die suchen wir nun in einer gemeinsamen Rebellion gegen Gott. Und lieber Christ, an dieser Stelle eine kleine Warnung. Hab keinen Gefallen an anderen, die Unrecht tun. Applaudiere keinen Beifall, ermutige sie nicht, unterstütze sie nicht. Nimm dich in Acht von den irrgeleiteten Personen, die wiederum andere verführen. Gottes Wort ruft uns dazu auf im 2. Timotheusbrief, wo es genau solche Situationen gibt, dass es Verführer gibt, die versuchen, die Gemeinde und die versuchen, Timotheus zu verführen. Da ruft Paulus ihm zu, halte dich von solchen Menschen fern. Als Gemeinde Gottes wollen wir ein ganz bewusster Gegenpol zu dieser Welt sein. Wir nennen Unrecht beim Namen und wir setzen uns für die Gerechtigkeit Gottes ein. Wir haben keinen Gefallen an denen, die die Sünde ausüben. Wir rufen ihnen zu, lasst ab von dieser selbstzerstörerischen Sünde. Tut Buße und lasst euch versöhnen mit Gott. Und vielleicht bist du heute hier und du befindest dich auf diesem Weg in den ewigen Tod. Du bist gefesselt in dieser selbstzerstörerischen Sünde. Bist du dir deiner Gefährlichkeit, der Gefährlichkeit dieser Situation bewusst? Der Endgültigkeit deines aktuellen Lebensweges? Schätzt du die Konsequenzen deiner Lebensentscheidungen richtig ein? Sei dir im Klaren, dein Fehlverhalten wird mit dem ewigen Tod bestraft. Und auch wenn du es jetzt als lächerlich abtust, diese Wahrheit wird eintreffen und es wird dann kein Zurück mehr geben. Du wirst dich nie selbst aus diesem Schlamassel befreien können. Auch wenn du dich mit aller Kraft anstrengst, Gott wohlgefällig zu leben, wird es dir nicht gelingen. Du wirst fallen, denn dein Herz ist verdorben und sündig. Um dieses ernste Grundproblem, was wir alle haben, zu lösen und der gerechten Todesstrafe zu entgehen, brauchen wir Hilfe. Wir brauchen Hilfe von jemand anderem. Wir benötigen jemanden, der sich für uns aufopfert, der unsere gerechte Strafe trägt. Jemand, der selbst ohne Schuld ist. Jemand, der die Macht hat, uns ein neues Herz zu geben, uns zu befreien von diesem sündigen Herzen. Wir benötigen Jesus Christus. Und Jesus, er kam, weil wir Gott nicht gleichgültig sind. Denn obwohl Gott uns gleichgültig ist, sind wir Gott nicht gleichgültig. Er hat uns Jesus überlassen. Dass Gott uns selbst dahingegeben hat, heißt nicht, dass Gott uns für immer aufgegeben hat. Obwohl wir uns selbst überlassen sind, hat Gott uns Jesus überlassen. Aus Liebe zu uns hat er seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Jesus wurde Mensch und er erfuhr von uns dieselbe Ablehnung wie der Vater. Er wurde nicht als der Sohn Gottes erkannt, anerkannt und verehrt. In Johannes 1 lesen wir davon, er war in der Welt, die Welt wurde durch ihn, die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus Christus starb für seine Feinde, der Unschuldige für die Schuldigen. Der Sohn, der wurde vom Vater dahingegeben wegen unserer Verfehlungen und auferweckt für unseren Freispruch. Während wir Gott nicht anerkannten, ihn nicht ehrten und ihm Schande bereiteten, hat Christus selbst den Vater in Gänze erkannt, anerkannt und geehrt, indem er ihm in allem gehorsam war. Sein Gehorsam, seine Gerechtigkeit wird nun all denen angerechnet, die im Glauben an ihn, an seinen Namen vertrauen und ihm nachgehen. Wir sind ein für alle Mal freigesprochen und Gott verändert unser sündiges Herz im Hier und Jetzt. Er wirkt in uns zu allem Guten. Obwohl wir zu allem Bösen fähig sind, wirkt Gott in uns zu allem Guten. Jesus selbst, er ist ohne Sünde, haben wir gerade gemerkt. Er hat keine Sünde begangen. Kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes erhalten. Und ich darf dich ermutigen, als Nachfolger Jesu haben wir eine neue Natur. Du bist bereits neu gemacht. Durch den Heiligen Geist werden wir im Geist und im Denken erneuert, sodass wir mehr und mehr tun können, was Gott gefällt. Du bist ein neuer Mensch geworden, der ständig immer wieder erneuert wird. Und so entsprichst du auch immer mehr dem Bild, das der himmlische Vater schon in dir sieht. Vertraue seinem Wirken in dir, vertraue seiner Kraft in dir. Er hat dich zu einem neuen Leben befreit. Er schenkt uns neues Leben. Obwohl wir bis zum bitteren Tod rebellieren, schenkt Gott uns ewiges Leben. Mit aller Gewalt stemmen wir uns mutwillig gegen die guten Absichten Gottes und haben dafür den Tod verdient. Jesus war der einzige Mensch, der nicht unter diesem Todesurteil der Sünde stand, weil er eben sündlos war. Aber er hat sich freiwillig unter das Urteil begeben, als ein reines Opfer, um die Strafe für die Sünde der Welt ein für alle Mal zu bezahlen. Sein unschuldiges Blut, das ist geflossen, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Wir stehen so nicht mehr unter dem Todesurteil Gottes. Unsere Schuld wird uns nicht mehr angerechnet. Schon jetzt sind wir freigesprochen und für gerecht erklärt. Der Zugang zum Vater, er ist jetzt frei. Und wir dürfen uns auf ein Leben in ewiger Gemeinschaft mit unserem Gott freuen. Lass uns von Herzen dankbar sein darüber. Was für ein großes Gnadengeschenk im Angesicht dessen, was wir gerade gelesen haben. Gott liebt uns so sehr. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Er hat uns Jesus überlassen. Er hat uns Jesus dahingegeben. Und er möchte in uns zu allem Guten wirken und uns ein neues Leben schenken. Ihm sei Preis und Ehre dafür. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir Ehre geben dafür, dass du uns den Spiegel vorhältst, Herr. Lieben bedeutet auch, die Wahrheit zu sagen. Du sagst uns die Wahrheit. Du verschweigst uns nicht, wie es um uns steht, dass wir auf dem Weg ins Verderben sind ohne dich, Herr. Dass wir verloren sind in unserer Sündhaftigkeit, in unserem verdorbenen Herzen und dass es keinen Ausweg gibt. Herr, wir wollen Buße tun, wir wollen dich um Vergebung bitten, da wo wir immer und immer wieder gegen deinen Willen handeln. Und wir danken dir so sehr, Herr, dass es nicht aus unserer Kraft erfolgen kann und muss, dagegen anzukämpfen, sondern dass du es wirken magst. Dank dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, Herr, dass du ihn dahingegeben hast, auf dass wir durch ihn leben dürfen, dass seine Gerechtigkeit uns angerechnet wird und dass seine Kraft nun in uns wirkt und uns ermöglicht, Stück für Stück erneuert zu werden zu einem Menschen, der dir ähnlich ist. Dank dir, Herr, dass wir uns darauf stützen und darauf vertrauen dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass die unter uns, die jetzt noch auf dem Weg in diese Verdammnis sind, Herr, dass du sie zu dir rufst, dass sie erkennen, in welcher Situation sie sind und dass sie umkehren, Herr, dass sie all ihr Vertrauen auf dich werfen. Dir sei die Ehre, dass du uns ein solches großes Gnadengeschenk gemacht hast, völlig unverdient. Amen.